damit hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Mein Name ist Niklas und heute spreche ich mit Felix Weiß. Felix ist Reise- und Dokumentarfotograf und seit 3 Jahren aktiv mit bei Sea-Watch in der Seenotrettung aktiv. Das bedeutet, Felix begleitet seit einigen Jahren schon beruflich menschliches Leid und darüber wollen wir heute auch ein wenig sprechen, denn Antrieb für Felix sind emotionale Themen. Wut, Trauer, daher bezieht er viel von seiner Energie, um Sachen zu machen und anzupacken und aktiv zu werden. Das finde ich sehr, sehr inspirierend und heute wollen wir so ein wenig darüber sprechen, wie er seine Leidenschaft zum Fotografieren gefunden hat, wie ihn das wiederum irgendwie in besondere Situationen gebracht hat, zum Beispiel nach Westsahara, um dort einen vergessenen Krieg mit National Geographic zu begleiten und aber auch in Nordafghanistan und wie bereits angesprochen, seit 3 Jahren jetzt aktiv mit Sea-Watch, die Tragödie im Mittelmeer. So, jetzt wende ich mich an der Stelle auch an Felix direkt und begrüße ihn. Hallo Felix, wie geht es dir?
Moin Niklas, was geht?
Ja, schön, dass du Zeit hast für den Podcast heute. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich würde einfach mal mit einem aktuellen Thema einsteigen. Was beschäftigt dich aktuell? Wie läuft deine Arbeit aktuell ab? Wie muss ich mir das aktuell vorstellen? Was machst du gerade eigentlich?
Ja, ist natürlich ein steiler Einstieg. Ich meine, jetzt bezüglich zu Sea-Watch ist natürlich Corona auch bei uns nicht spurlos vorbeigegangen. Seit dem 25. Februar sind wir nicht mehr aktiv. In dieser Zeit waren auch nur 2 kleine Rettungsschiffe eben unterwegs und wir arbeiten gerade an Hochdruck eben unser Flugzeug, die Moonbird, unser neues Flugzeug, die Seabird und natürlich auch unsere 2 Schiffe wieder startklar zu machen. Vor einer Woche circa ist unsere Crew jetzt angereist nach Sizilien, wo aktuell die Sea-Watch 3 steht. Dort wird sich 2 Wochen Quarantäne bewegen und dann Anfang Juni, inshallah, wenn alles funktioniert, wieder einen Einsatz fahren. Und ich bin aktuell quasi Teil der Moonbird-Crew. Wir hatten jetzt die letzten Tage viele Telefonkonferenzen, wie wir das eben jetzt quasi machen, weil es nachher natürlich noch sehr strikte Regularien gibt in Italien für uns zur Einreise und für uns auch eben als Missionsbetrieb, wo wir uns eben auch mal drauf vorbereiten, was auch eigentlich ganz gut aussieht, sodass es eben auch jetzt möglich ist, dass wir schon vielleicht jetzt in 10 Tagen wieder fliegen können oder eben auch erst Anfang Juni, wenn sich das alles ein bisschen gelichtet hat und man problemlos eben in Italien einreisen kann.
Okay. Ich habe dich jetzt so als Reise- und Dokumentarfotograf vorgestellt. Ist das auch die Aufgabe, die du aktuell bei Sea-Watch ausfüllst oder was ist da so deine Jobbezeichnung?
Nee, nicht wirklich. Also ich hatte damals angefangen bei Sea-Watch eben mehr oder weniger zu fotografieren. Ich kam eben aus der Logistik. Das lag daran, weil ich mein Studium mehr oder weniger beendet hatte, den finalen Stoß von meiner Bachelorarbeit noch ein bisschen vor mir hingeschoben habe. Und natürlich halt immer meine Kamera oder meine Videokamera eben dabei habe. Was ich aktuell mache, ist allerdings eher Projektkoordination von unserer Mission, also von der Luftaufklärungsmission der Moonbird und eben Teil des Medienteams sein. Das heißt, ich arrangiere eben Social Media, ich bin der Austausch zu Journalistinnen und zur Presse, ob das jetzt national oder international ist, entwickle da Strukturen, entwickle da Strategien, bearbeite Material eben quasi auf und versuche das eben nach außen zu tragen. Separat mit meiner Kamera bin ich dann nur noch unterwegs, wenn wir in Berlin oder deutschlandweit eben kleinere Aktionen machen oder wenn ich natürlich eben selbst im Einsatz bin, um das eben zu fotografieren beziehungsweise auch zu filmen.
Okay, wir wollen gar nicht mal so viel vorweggreifen, weil ich denke mal, wir werden heute sehr, sehr viel über Seenotrettung sprechen und speziell, was das eigentlich bedeutet, warum das mittlerweile Non-Profit-Organisationen wie die Sea-Watch zum Beispiel übernehmen. Aber ich würde ganz gerne jetzt zum Einstieg erstmal so ein bisschen darüber mit dir reden, wie du so deinen Weg zur Fotografie gefunden hast, weil das ist ja so anscheinend deine größte Leidenschaft, die du jetzt auch beruflich viel mit ausgeübt hast die letzten Jahre. Und ja, würde ich einfach mal dazu ganz blöd fragen, so wann fing das bei dir an, dass du gerne Fotos gemacht hast, was hast du für Bilder geschossen, wie hat das bei dir gestartet?
Also ich hatte als Kind mal eine Exa bekommen, das ist noch so eine kleine Mittelschachtkamera, mit der ich dann eben angefangen hatte zu fotografieren, anfangs war das noch analog, mein Opa hatte mich damals sehr supported, was auch Entwicklung und Filme eben anging und später, ich glaube das war so mit 17, 18 oder sowas, habe ich dann den Schritt zur digitalen Fotografie eben gewagt, aber anfangs noch recht naiv, also ich hatte nicht wirklich einen Fokus darauf, was ich fotografieren wollte, hatte mich dann aber recht schnell eingeschossen auf so Landschaftsarchitekturfotografie. Das kam auch so ein bisschen aus der Region her, wo ich herkomme, das ist Südthüringen. Eigentlich eine recht hässliche Stadt, aber die Landschaft drumherum ist wahnsinnig schön mit unfassbar vielen Bergen, wahnsinnig vielen Flüssen und Seen. Gefestigt hatte sich das dann quasi, als ich nach Dresden gezogen bin, das war 2009. Und dort mir mehr oder weniger parallel zum Abitur als Partyfotograf ein bisschen Geld dazu verdient habe. Also so richtig, richtig schlecht mit einem Blitz drauf und dann rein in die Clubs und die besoffenen Leute abfotografieren. Und dann kam eben durch verschiedene Reisen, die ich gemacht habe, meine Faszination für Menschen. Also hauptsächlich Straßenfotografie. Ich bin dann auf 35 mm gewechselt. Wenn das für einige ein Begriff ist, das ist eigentlich so das, was du auch mit dem menschlichen Auge meistens eben siehst. Und eben Emotionen einfangen, viel Porträtfotografie gemacht und dann früher oder später eben auch versucht, eine Story hinter dem zu entwickeln, was ich eben halt fotografiere.
Wie alt bist du jetzt, beziehungsweise wie alt warst du, als das so losging mit der Fotografie für dich?
Also aktuell bin ich 29 und ich glaube, so den richtigen Schritt zur Fotografie habe ich gemacht mit 2021 und so richtig losging, das ist ein bisschen schwierig halt definiert, weil ich hab manchmal Phasen, wo ich richtig gut bin, manchmal habe ich Phasen, wo ich richtig schlecht bin, aber ich glaube so mit 22, 23 habe ich dann wirklich diese Leidenschaft für mich irgendwie entdeckt und auch die Art von Fotografie, die ich bis heute noch nachverfolge.
Okay, hast du irgendwie auch manche Vorbilder gehabt oder sowas, wo du gesagt hast, alter geil, die Fotos von dieser Person finde ich klasse, sowas möchte ich mal erreichen. Hast du sowas heutzutage, so Idole?
Ja schon, also Steve McCurry war damals schon immer jemand, den ich ziemlich vergöttert hatte oder nach wie vor auch tue.
Was macht der oder was machen die?
Auch Straßenfotografie. Straßenfotografie, Journalismus. Steve McCurry arbeitet allerdings in Farbe, ist sein ganzes Leben lang rumgereist und ich fand es immer einfach faszinierend, wie er so eine Ebene zwischen den Menschen einfach hinbekommen hat. Das heißt, er ist da wirklich in sehr, sehr intimen Momenten und kriegt es eben trotzdem hin, als Fotograf nicht wahrgenommen zu werden. Und einer meiner Koryphäen, wobei ich das vielleicht heute nicht mehr so unterstützen würde, aber auf jeden Fall ein Mensch, der mich sehr zur Fotografie gebracht hat, war James Nachtbey. Mhm. Dort hatte ich mal eine Ausstellung gesehen im Militärhistorischen Museum in Dresden. Und James Nachtbey ist knallharter Kriegsfotograf. Der war Teil des Bang Bang Clubs. Das ist ein Kollektiv von Fotojournalisten, die Anfang der 90er Jahre in Südafrika waren und die Apartheid fotografiert hatten. Das war ein Durchbruch mehr oder weniger im Fotojournalismus, weil das erste Mal eben war, dass so eine Art Revolution oder ein politischer Umschwung eben live festgehalten wurde. Später war der dann in Ruanda in unfassbar vielen Bürgerkriegen. Aktuell ist er in Syrien unterwegs, hat aber auch die Opiumkrise in Amerika mitbegleitet. Und das ist so ein ganz weirder Mix, den der macht zwischen Kunst, weil seine Fotos sehr künstlerisch arrangiert sind, und eben brutaler ästhetischer Gewalt. Genau, das hat mich unfassbar fasziniert. Der Mensch fasziniert mich auch bis heute, weil ich nicht verstehe, wie er arbeitet.
Wie meinst du das?
Er ist zum Beispiel wirklich, er wird nicht wahrgenommen. Also ich hatte mir die letzte Serie angeguckt, diese Opiumkrise in Amerika, wo er Protagonistin über Jahre lang begleitet und wirklich in intimsten Momenten einfach irgendwie die Fotos macht. Beispielsweise, wenn Eltern ihre Kinder begraben oder in Krankenhäusern, in Notaufnahmen. Und er schafft es eben trotzdem einfach irgendwie diesen Moment eben zu finden, das Foto zu machen, ohne eben als Fotograf in diesen Prozess überhaupt einzugleiten. Also mir gelingt das nie. Ich bin kein Schatten. Ich werde immer irgendwie wahrgenommen. Es gibt da zwar so ein paar Tricks, die man machen kann, aber so nah dabei zu sein und sich auch so viel Leid anzugucken und trotzdem das nach wie vor zu machen, finde ich einfach unfassbar faszinierend.
Okay, da wollen wir auch ein bisschen nachher drauf zu sprechen kommen, wie das für dich eigentlich ist, weil du ja auch Leid mit begleitest oder viel begleitet hast. Vielleicht so ein bisschen weiter zu deinem Werdegang. Fotografie war irgendwie wichtig für dich, aber irgendwann hast du damit auch deinen Weg so in die Dokumentarfotografie oder auch in politische Themen gefunden. Also du warst, das, was du ja jetzt machst, ist ja hochpolitische Arbeit, würde ich sie bezeichnen. Wie bist du so dazu gekommen? Wann waren deine ersten Tätigkeiten so als politisch interessierter oder aktiver Mensch?
Ich glaube, viel kam da in Dresden mit dazu. Dresden hat eine merkwürdige Historie und allen voran auch einen Tag, der ein bisschen schwarz immer im Kalender angestrichen ist. Das ist der 13. Februar. Also kurz zur Erklärung, 13. Februar 1945 wurde Dresden bombardiert. Und dieser Tag wurde oder wird nach wie vor immer noch von Faschisten eben missbraucht und als Gedenktag misshandelt, was eben dazu geführt hat, dass Tausende von Faschisten europaweit eben diese Stadt belagert hatten. Und das habe ich fotografiert und für kleinere Blogs, für kleinere Internetseiten und für kleinere Zeitungen eben zur Verfügung gestellt. So ging das mehr oder weniger bei mir los. Mhm. Und gefestigt hat sich das natürlich in Berlin. Dort gibt es verschiedenste Sachen, die man eben fotografieren kann, auf Demos, auf verschiedensten dubiosen Treffen. Ich habe viel fürs Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus damals gemacht. Das heißt, alle Schaueraufläufe in Berlin, wo eben Judenhasserinnen und Judenhasser eben aufkommen, hat mir dann eben das ermöglicht, das einfach zu fotografieren und da einfach ein anderes Sprachrohr zu deklarieren. Zudem habe ich Medien studiert, wie du ja auch.
Da kennen wir uns ja auch.
Und das hat mich eben 0,0 befriedigt. Das hatte für mich immer eine zu künstlerische... Also einen zu künstlerischen Aspekt, und ich hatte immer irgendwie auch vor, tatsächlich mit den Fotos oder mit den Videos, die ich mache, eben halt einfach Leute zu erreichen und das eben nach außen zu tragen, was ich da eben sehe, beziehungsweise was ich da vor Gesicht bekomme. Genau, und dann war der nächste Schritt eben Presseausweis, ein paar Kurse zum Journalismus, wie man gut schreibt, wie man gut fotografiert, einen vernünftigen Workflow angeeignet, ein Netzwerk in Berlin aufgebaut. Genau, und so kam das dann eben.
Okay, also doch eine sehr, also für dich scheint eine sehr natürlich passiert zu sein, so ein bisschen, dass du schon immer dieses Interesse mit dir mitgetragen hast. Hast du irgendwie so emotionale Erlebnisse oder sowas mal gehabt, dass du an diese Themen so, ja, gebunden oder dich so sehr für diese Themen interessierst, dass du da irgendwas hast, was dahinter steht? Weil unser Leitthema, was ja heute so ein bisschen über der Folge steht, ist ja, wie nutzt man Schmerz als Antrieb? Also würdest du sagen, dass Emotionen schon früh da reingespielt haben, in die Motivation da einzusteigen?
Ich glaube, also ich hatte glücklicherweise keine Erlebnisse mit diesen Thematiken. Das kommt dann wieder auch ein bisschen auf die Region an, wo ich herkomme. Mein Vater ist leider, der war eigentlich früher ganz cool, ist aber inzwischen blühender AfD-Wähler. Hm. Und zudem ist die ganze Region auch etwas verseucht von diesem Gedankengut, was eben auch dazu geführt hat, dass dort wirklich sich Manifeste gebildet haben, wie Konzerte, wo 3.000, 4.000 Nazis eben teilnehmen und den rechten Arm in die Höhe heben. Hm. Und das war schon immer irgendwie so ein Punkt, wo ich dachte, okay, das kann ich so nicht hinnehmen, dagegen muss ich irgendwas machen. Ich wusste aber nicht, wie. Das hat sich, wie gesagt, anfangs in Demonstrationen eben ausgegliedert. Das hat mir aber nicht gereicht. Und Fotografie ist da einfach wirklich ein wunderbares Mittel, sowas eben festzuhalten und nach außen zu tragen. Aber wie gesagt, ich glücklicherweise bin da verschont geblieben, was das eben angeht. Aber das waren auf jeden Fall wichtige Punkte halt, die dazu geführt hatten, sowas zu machen. Und dann natürlich auch einfach die Faszination vom Reisen und einfach nicht in Deutschland sein und andere Kulturen und andere Menschen eben kennenlernen.
Okay. Und eine Frage, die sich da jetzt irgendwie spontan auftut, wenn du da jetzt nicht zu viel zu dem Thema sagen willst, aber du hast auch gerade gesagt, dein Vater wählt mittlerweile AfD. Wie ist da so der Umgang für dich mit dem? Also sprichst du noch häufig? Hast du das Gefühl, da kann man noch mit dem diskutieren? Oder also wenn es zu privat ist, musst du es auch nicht drauf eingehen?
Nee, das funktioniert leider nicht mehr. Also ich komme da aus einer recht klischeebelassenen ostdeutschen Familie. Inzwischen wird das aber akzeptiert, dass ich bei Sea-Watch bin. Anfang gab es da noch recht große Bedenken. Der Ruf von Sea-Watch hat sich natürlich aber auch in den letzten Jahren um einiges geändert. Seit letzten Juni oder sagen wir mal Juli ist Sea-Watch ja auch wirklich einer größeren Menschenmasse eben bekannt. Das war früher ein bisschen anders. Da hatte das Ganze noch ein etwas radikaleres Image. Aber mit meinem Vater zum Beispiel kann ich da nicht mehr drüber reden. Das ist ein recht platonischer Kontakt, weil er immer wieder auf die gleichen Mechanismen einfällt, mit denen wir auch da konfrontiert werden. Was ist aber für mich natürlich noch einfacher, beziehungsweise mich noch mehr bestärkt, die Arbeit zu machen, die ich eben gerade mache, weil wenn ich mitbekomme, dass wir anecken, dann sind wir da genau richtig.
Okay, ja, ich glaube auch, das ist auch sowas, was ich mal bemerkt habe bei den Themen, wenn ich mich mal politisch auf YouTube zum Beispiel geäußert habe in den Tagen, wo ich das gemacht habe, dass man merkt, wenn dann wirklich mal Hass und wenn man aneckt und viel und Leuten begegnet mit Meinungen, mit der sie nicht so häufig konfrontiert werden oder sehr konträr sind, dann merkt man mal so, jetzt habe ich meine Bubble mal verlassen. Und das war für mich eigentlich auch immer ein gutes Zeichen zu merken, so, krass, okay, ich glaube hier, wir erreichen hier Leute, die nicht ganz unserer Meinung sind, und das ist schon mal super, weil dann hat man schon mal irgendwie einen Diskurs und ein Gespräch irgendwie in irgendeiner Art und Weise angefangen, auch wenn es manchmal nicht sehr produktiv ist. Bevor wir großartig in die Seenotrettung einsteigen, würde ich ganz gerne nochmal kurz über die beiden Projekte reden, über die wir im Vorgespräch kurz schon gesprochen hatten. Du warst unterwegs einmal mit National Geographic. War das so der erste größere Job, wo du wirklich auch als Fotograf sozusagen politisch versuchst, das in Konflikt zu begleiten? Was war das für ein Projekt?
Also das war definitiv das Größte, was ich bis zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Das war auch nicht wirklich ein Job, sondern das war so ein kleines Mini-Stipendium, was die ausgeschrieben hatten. Und aus der Tatsache heraus, dass ich eben dann immatrikuliert war, das heißt, ich war Student, war es mir möglich, mich darauf zu bewerben. Das war eigentlich gedacht als eine Bücherserie, die die Forgotten Wars genannt hatten. Das heißt, Kriege, die nach wie vor noch existieren, die allerdings in der medialen Berichterstattung nicht mehr berücksichtigt werden. Und darauf hatte ich mich beworben. Und je nach Klassifizierung, also wie gut bist du schon als Fotograf, wie gut bist du schon eben als Journalist, hatte ich dann eben die Möglichkeit, nach Westsahara zu reisen. Das ging 3 bis 4 Wochen, auch begleitet mit einem Skipper. Das heißt, Menschen, die sich da vor Ort auskennen, Menschen, die eben auch für dich übersetzen. Und zu dem Zeitpunkt waren Wahlen. Das heißt, man hatte ein bisschen gehofft, dass aufgrund dieser Wahlen Proteste stattfinden. Das ist aber nicht passiert. Deswegen war das mehr oder weniger nur eine reine Fotoserie, wo ich dieses wunderschöne Land und diese wunderschönen Menschen eben begleiten konnte, aber nicht wirklich einen politischen Input in diese Fotos eben bringen konnte, weil das Land mehr oder weniger sehr ruhig ist und sie auch viel Angst haben vor westlichen Journalisten überhaupt, sich abfotografieren zu lassen oder eben mit mir zu sprechen. Und da habe ich dann auch mitbekommen, okay, da fehlt es mir einfach wirklich noch an Skills, an Erfahrung, eben auch mit diesen Menschen eben zu reden oder mich als Fotograf wahrzunehmen. Von daher sind das am Ende schöne Fotos geworden. Die wurden dann auch mal auf den Internetkanal von denen halt quasi geteilt, aber zu einem Buch ist es nicht passiert
gekommen. Okay, aber trotzdem wahrscheinlich so das erste Mal, dass du in solchen, also wie war so das Gefühl, da hinzugehen? Hattest du auch manchmal so ein bisschen Angst oder, weil das ist das, was ich mir häufig vorstelle, wenn man in so Konfliktregionen fährt, so was, man geht ja schon im Kopf durch sowas, das Schlimmste, was passieren könnte. Wie war so deine Gefühlswelt so, während das passiert ist?
Also in Westsahara hatte ich keine Angst, weil es ja auch an Marokko angegliedert ist, zudem bin ich weiß, das muss man einfach irgendwie in dem Kontext halt auch benennen. Hatte natürlich diese riesige Firma hinter mir, was alles wunderbar organisiert war. Das war auch mehr oder weniger so ein Studentenaustausch. Trotzdem war es durchgehend ein mulmiges Gefühl, weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Menschen dort gastfreundlich sind. Und die Aura, die mir da auch entgegengeschwappt ist, war unfassbar. Nichtsdestotrotz haben die Leute da Angst, auch mit mir zu quatschen oder auch, dass ich davon ein Foto mache. Und das hat mir dann schon irgendwie gezeigt, okay, dieser Konflikt herrscht nach wie vor, dieses Land wird ausgebeutet. Es gab auch mehrere Situationen, die nicht unbedingt angenehm waren, weil uns das auch schon signalisiert wurde, auch öffentlich gezeigt wurde, dass wir in diversen Gebieten nicht wirklich willkommen sind. Es war aber trotzdem immer safe. So, das war für mich tatsächlich ein guter Punkt, in sowas eben einzusteigen. Da gab es andere Momente, wo ich viel mehr Angst hatte und mich manchmal gefragt hatte, okay, wie bin ich denn jetzt hier reingekommen?
Kannst du die benennen? Also war von einer anderen Reise wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Also ich musste in meinem letzten Semester ein Fotoprojekt machen. Dafür hatte ich ein halbes Jahr Zeit und da muss ich ein bisschen länger ausholen. Ich habe in Moabit genau neben der Botschaft von Tadschikistan gewohnt und war dann bei der offenen Tür. Also die hatten halt so einen Tag gehabt, wo man sich die Botschaft angucken kann. Und ich war da alleine. Keiner war da, außer ich. Also später ist dann noch irgendwie so eine tadschikische Familie, die in Berlin wohnt, eben dazugekommen. Und das war einfach so absurd, weil das ging erstmal los, dass die in einem Vorgarten ein Schaf geschlachtet haben und dann traditionelle Tänze aufgeführt haben. Dann konnte ich mit dem Botschafter höchstpersönlich reden. Und dann war mein Interesse natürlich geweckt, dahin zu reisen. Und Tadschikistan ist bettelarm. Es liegt in Zentralasien über Afghanistan, hat aber eine Ressource, die die anderen Länder nicht haben, und das ist Wasser. Das ist auf die Fläche gesehen, ist das wasserreichste Land der Welt, und die versuchen jetzt 2 Staudämme zu bauen, was dann auch zeitgleich die größten Staudämme der Welt wären, um eben Elektrizität zu produzieren, um die an die Nachbarländer zu verkaufen. Das führt aber zu unfassbaren Spannungen. Also erstens mal blockieren die Wasserebenen zu Usbekistan, die glaube ich 60-70% nach wie vor der Baumwolle auf der Welt produzieren. Und überfluten bzw. stauen eben ein riesengroßes Delta-Gebiet, wo ich hin wollte. Das heißt, es wären da 200.000 Menschen gerade zwangsumgesiedelt und die wollte ich porträtieren. Und das hat natürlich 0,0 geklappt. Ich bin in Tadschikistan angekommen und habe dann festgestellt, dass ich nicht mal meine Kamera hier auf der Straße rausholen kann. Und dann als Mitte 20-Jährige, weil es eine Diktatur ist. So, dort gibt's keine freie Presse.
Oh, okay.
Das war ein bisschen das Problem. Also ich hatte auch ein halbes Jahr daran gearbeitet, mehr oder weniger so ein Pressevisum zu bekommen, aber das hat mir gar nichts gebracht und die Infrastruktur ist total marode. Es gibt Anschläge auf diesen Staudamm von usbekischen Milizen, so dass es für mich überhaupt nicht möglich war, überhaupt zu diesem Staudamm zu kommen, geschweige denn überhaupt in dieses Delta, wo eben die Leute waren. Und dann bin ich weitergereist und im Osten des Landes, in Badurachan nennt sich das, lebt eine muslimische Minderheit, die Ismailiten. Und die haben den Oberhaupt, den Aga Khan. Und der hat eine Foundation, die eben dazu führt, dass die Menschen, wo eben, beziehungsweise die Regionen, wo Ismailiten auf der Welt wohnen, eben gut versorgt sind in Form von Infrastruktur, Strom, Bildung und so weiter.
Mhm.
Und dort habe ich Menschen kennengelernt, die in den Norden von Afghanistan gefahren sind, in der Region, die heißt Wakhan. Das ist so ein kleiner Zipfel, der eingezwercht ist zwischen Pakistan und China und Tadschikistan. Und die haben einen Fotografen gesucht. Die sind dorthin gefahren und haben Solarpanels in Dörfern aufgebaut. Das hat immer so 3 bis 5 Tage gedauert. Und ich habe den ganzen Prozess eben quasi von jeder Schraube, wie man das Ding ausrichten, alles drum und dran fotografiert. Und danach eben in Zusammenarbeit mit dieser Foundation eine kleine Gebrauchsanweisung gestaltet und die Leuten eben dagelassen. Das Doofe war, währenddessen wir in Wakhan waren, ist der Kundus gefallen. Es gab auch einen riesengroßen Bombenanschlag auf die deutsche Botschaft, wo, glaube ich, 104 Leute gestorben sind. Und dann der Grenzposten wieder zu Tadschikistan zu war, weil dort eben Kämpfe waren. Genau, und das war dann auf jeden Fall sehr, sehr doof, weil der Wakhan als solches eigentlich recht ruhig ist. Das heißt, dort gab es keine Taliban-Aktivitäten. Nichtsdestotrotz war es für mich unfassbar schwierig, den Leuten zu vertrauen, obwohl die wahnsinnig nett sind und die Gastfreundlichkeit mich in allen überworfen hat, was ich jemals vorher mitbekommen habe. Aber es war trotzdem ein sehr merkwürdiges Gefühl, in dieser wunderbaren Landschaft zu sein, nicht die Sprache zu sprechen und zu wissen, okay, der Grenzposten, wo du gerade reingegangen bist, ist zu und jetzt musst du hier 2, 3 Wochen bleiben und eben gucken, was passiert. Und genau, das war einfach naiv von mir, das zu machen. Es war trotzdem eine coole Reise und im Endeffekt bereue ich das auch nicht. Hat mir dann aber auch wieder vor Augen gehalten, wenn ich sowas mache, dann sollte ich mich ein bisschen genauer damit beschäftigen, warum ich das mache und wie ich das eben mache. Weil im Endeffekt hätten das auch andere Menschen machen können, diese Gebrauchsanweisung fotografieren. Das muss nicht unbedingt machen. Von daher würde ich das, glaube ich, in dem Kontext, wie ich da war, das nicht nochmal unbedingt halt machen. Hat sich aber dort recht richtig angefühlt. War aber dann noch, um nochmal auf die Frage zu kommen, das erste Mal, wo ich da wirklich ein bisschen Angst hatte vor dem, was ich da gerade mache.
Weil du ein bisschen das Gefühl hattest, vielleicht bist du jetzt in einer Situation gelandet, die du nicht mehr kontrollieren kannst. Also wenn ein Grenzposten geschlossen wird, den kannst du alleine nicht wieder aufmachen. Und ja, also eine extreme Situation, in der du gelandet bist. Und das war dann für dein Abschlussprojekt. Also damit hast du mit den Fotos, die du mit der Solaranlagenanleitung hast du deine Bachelorarbeit bestückt, sag ich mal.
Genau.
Schön geregelt, schön gemacht.
Ja.
Okay.
Auf jeden Fall eine super dumme Story, war auf jeden Fall anders geplant. Ich wollte Porträts von Menschen machen, am Ende waren es Solarpanels. Aber es kommt, wie es kommt. So, dafür ist es Zentralasien, da muss man, glaube ich, auch mehr oder weniger ein bisschen mit dem Flow gehen. Und im Endeffekt war es auch eine wunderschöne Reise. Und ich wäre auch nicht in den Wakhan gegangen, wenn ich nicht von vornherein gewusst hätte, dass es auch eine sichere Region ist. Also Afghanistan ist nicht überall super gefährlich. Es gibt da Gebiete, die man bereisen kann. Man muss sich halt nur sehr gut drauf vorbereiten und alle Papiere diesbezüglich eben haben. Und dann geht das schon. Für mich war das eben blöd, dass da die Botschaft in die Luft geflogen ist und deswegen halt der Grenzposten geschlossen wurde. Genau.
Schön, wie du das ausdrückst. War blöd. War wirklich blöd. Also würde mich auch ärgern, wenn sowas passiert. Ja, okay, krass. Also das waren 2 größere Reisen, die dich dann mal wirklich in Gebiete gebracht haben, die etwas anders sind als vielleicht Berlin-Moabit, auch wenn Berlin-Moabit auch schon sehr aufregend sein kann. Okay, und dann bist du aber irgendwann, hast du deinen Weg zu Sea-Watch gefunden. Und vielleicht kannst du kurz mal erzählen, wie das so ganz am Anfang überhaupt zustande gekommen ist. Wie sind die auf dich zugekommen? Bist du auf die zugekommen? Was ist da passiert?
Also die Idee kam mir schon länger. Ich hatte über eine Freundin von Sea-Watch eben mitbekommen, da war die noch ganz klein, also ein ausgebauter Fischkutter. Der wurde ja 2014 gekauft, dann war knapp ein Dreivierteljahr Umbauten. Und dann ist der jetzt knapp vor 5 Jahren dann runter in das Mittelmeer gefahren, um die ersten Einsätze zu protokollieren, beziehungsweise damals war es noch nicht wirklich gedacht, halt Menschenleben zu retten, sondern einfach mehr oder weniger zu monitoren. Und da komme ich dann wieder auf Afghanistan. Die ganze Situation dort in diesem Land ist eine absolute Katastrophe. Und ich hatte mit mehreren Menschen geredet, auch unter anderem mit einem der Guides, mit denen ich unterwegs war, dass sie nach Europa wollen. Und ich konnte mir da nicht so richtig was drunter vorstellen, bis es mir genau erklärt hat und bin dann eben auf die EGs gekommen. Das heißt, Griechenland, Türkei. Es gibt ja verschiedene.
Was hast du da gerade gesagt? Ägäis?
Ägäis, das ist die Region zwischen Griechenland und Türkei.
Okay.
Wo halt nach wie vor eben Leute aus dem türkischen Festland eben versuchen, griechische Inseln bzw. europäisches Festland zu erreichen. Das war in meinem Kopf und das waren eben auch die Sachen, die ich halt vorher mitbekommen habe, weil ich das nicht verstanden habe, wie man sowas tatsächlich machen kann. Dann war Sea-Watch ein bisschen weg, weil ich mit meinem Studium beschäftigt war und dann hat einer meiner besten Freundinnen bei Sea-Watch angefangen zu arbeiten, bei uns im Büro, die macht die ganze Kommunikation und die ganze Leitung, ist auch Teil des Vorstands inzwischen und hatte mich dann einfach mal angerufen, ob ich nicht Bock habe, was zu machen. Ich hatte dann keine Lust, direkt nach diesem Zentralasien-Projekt meine Bachelorarbeit zu schreiben, sondern hatte mir erstmal eine Reise oder eine Pause vorgestellt. Und dann kam das gelegen und bin dann nach Malta, weil da eine Stelle frei war als Logistikmensch und Crewcare und Organisation. Und so bin ich dann zu Sea-Watch gekommen. Das war eigentlich geplant, dass ich das 2-3 Monate mache. Genau, und jetzt sind es 2,5 Jahre.
Ja, wie es manchmal so geht, man rutscht in sowas rein. Dann lass uns gerne mal das Thema Seenotrettung angehen, weil wir haben tatsächlich auch schon sehr häufig und sehr viel drüber geredet, weil tatsächlich Anfang März oder sowas stand, glaube ich, im Raum, dass ich auch mal eine Mission mit begleite. Und da haben wir schon sehr, sehr viel drüber geredet. Das heißt, ich weiß schon sehr viel über Seenotrettung und die Geschichte davon. Allerdings die Zuhörer vielleicht nicht. Und deswegen ein super guter Punkt, um da mal so ein bisschen anzufangen. Seenotrettung, was ist das eigentlich? Und warum wird das von einer NGO wie Sea-Watch gemacht?
Ja, also vorneweg ist es immer noch geplant, dass du meine Mission begleitest, Niklas.
Von daher. Ich hoffe, dass es auch passiert.
Schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. Seenotrettung hat natürlich eine längere Historie und Sea-Watch ist da nicht die einzige NGO, die das macht. Grundvorlage waren mehrere größere Tragödien, die sich direkt vor Lampedusa stattgefunden haben, wo bei einem Bootsunglück beispielsweise 600 Menschen ertrunken sind, nur wenige Seemeilen halt quasi vor der lampedusianischen Grenze. Also Lampedusa ist eine kleine Insel, ist die südlichste Kommune von Europa, ist deswegen ein Hotspot von Leuten, die von Libyen und Tunesien eben versuchen, das europäische Festland zu erreichen. Und die Zahlen haben dann eben sind wieder angestiegen von Leuten, die das eben probiert haben, auf sehr maroden Booten, entweder auf Gummibooten schlechtester Qualität oder völlig überladenen Holzbooten, sodass die Europäische Union, allen voran auch Italien, eine Seenotrettung als solches halt quasi installieren mussten. Das gab es bis zu dem Zeitpunkt nicht. Das nannte sich Mare Nostrum. Die war aktiv von 2014 bis 2015.
Das ist ein Boot, ne? Mare Nostrum?
Das waren verschiedenste Boote. Das war quasi die Seenotrettungsaktion von der italienischen Regierung. Die dann aber eingestampft wurde, weil die Europäische Union sich nicht darauf einigen konnte, die Kosten aufzuteilen. Und damit war eben die Sternstunde für zivile Seenotrettung eben geboren, weil NGO-Arbeit steigt immer da ein, wo staatliche Institutionen komplett versagen. Das war da der Punkt. Und dann gab es der Mensch, Harald Höppner, der Gründer von Sea-Watch, der 50.000 Euro in die Hand genommen hat, einen 100 Jahre alten Fischkutter gekauft hat. Da war damals noch eine Badewanne drinne. Das war ein Hausboot und das Ding wurde umgebaut. Und dann ist man da auch ein bisschen naiv halt quasi dann runter ins Mittelmeer gefahren. hat dann seine ersten Einsätze abgeleitet und dann wurde recht schnell klar, okay, das Problem ist um einiges größer, als dass man das mit einem Fischkutter eben bewältigen kann. Und so entstand dann eben Sea-Watch und so sind wir auch größer geworden. Dann kamen andere Organisationen, wie unter anderem CI, Ärzte ohne Grenzen hat ein Boot, Proactiva Open Arms, eine spanische Organisation und noch verschiedenste kleinere. Das heißt, wir sind auch nicht alleine, die eben seitdem dafür Sorge tragen oder versuchen dafür Sorge zu tragen, dass Menschen eben gesund und nicht tot, um das mal blöd zu sagen, Europa eben erreichen.
Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, die Arbeit, ich gehe die Frage einfach mal ganz naiv an, so man geht also mit dem Boot einfach aufs Mittelmeer, fährt man raus und sucht nach Schlauchbooten oder sucht nach Booten, wo Menschen drauf sind, denen man helfen kann. Oder wie läuft so eine Expedition ab?
Genau. Also theoretisch ganz naiv läuft das so ab. Es gibt im Mittelmeer natürlich auch verschiedenste Quadranten, die aufgeteilt sind. Das sind diese sogenannten Such- und Rettungszonen. Eine davon wird von Italien kontrolliert, eine davon wird von Malta kontrolliert und neuerdings seit 5 Jahren wird auch eine davon von Libyen kontrolliert, was allerdings nicht stattfindet, weil in Libyen ist ein Bürgerkrieg. Immer wenn wir versuchen, mit dieser libyschen Such- und Rettungszone Kontakt aufzunehmen, spricht da entweder keiner Englisch oder sie schreien uns an oder gehen erst gar nicht ans Telefon. Früher war es so, als Seenotrettung noch nicht kriminalisiert wurde, als die Staaten quasi noch glücklich waren, dass es uns überhaupt gibt, konnten wir auch mit diesen Such- und Rettungszonen zusammenarbeiten. Also es gibt ja verschiedenste Akteure, auch von der europäischen Seite, unter anderem Frontex. Das ist European Border Control oder eben halt auch NATO-Schiffe oder eben, das nennt sich EUNAVFOR MED, das sind die European Nautical Forces in the Mediterranean, die Schiffe haben, die Flugzeuge haben, da auch drüber fliegen, sobald sie ein Schlauchboot finden, diese Daten an die Koordinationsstellen eben weitergeben und dann im besten Fall natürlich eben auch uns beziehungsweise die nächstliegenden Schiffe, um die Menschen eben zu retten. Das findet nicht mehr statt. So, Seenotrettung ist kriminell in ihren Augen. Es gibt keinerlei Zusammenarbeit großartig mehr mit diesen Koordinationsstellen. Nur noch aus reiner Willkür heraus, wenn die mal Lust haben, uns eben Informationen zu geben. Das hat eben dazu geführt, dass wir uns ein eigenes Schiff, beziehungsweise ein eigenes Flugzeug eben kaufen mussten, mit dem wir dann wirklich, wie du schon meintest, ganz naiv über das Mittelmeer fliegen. Jeder hat da ein Fernglas in der Hand und versucht eben diese kleinen Schlauchboote zu finden. Nochmal ein genaueres Ding, um das mal ein bisschen besser zu benennen. Es gibt auch noch das Alarmphone. Das Alarmphone ist ein freies Netzwerk, was eine Hotline, eine Notfall-Hotline ist für Menschen, die aktuell gerade in Seenot sich befinden. Das ist ein Netzwerk, was sich wirklich über die Jahre in Afrika, aber auch in der Türkei gebildet hat. Das ist eine Nummer, die sich da rumgesprochen hat, wo die Menschen eben mit Satellitentelefon eben anrufen können. Und die Daten werden auch dann weitergegeben an die Koordinationszentren, werden dann aber auch später halt veröffentlicht, sodass wir da eben auch Zugriff drauf haben und dann explizit nach Booten in Seenot suchen können.
Okay, also du hast super viele Dinge angesprochen, die Teil von Seenotrettung sind. Du hast so einen groben in a nutshell gegeben auf jeden Fall. Also viel von dem, was du angesprochen hast, da würde ich noch gern so ein bisschen drauf einsteigen. Und ja, also erstmal würde ich vielleicht gucken, so du hast schon mal angesprochen, du hast da so ein bisschen in der Logistik am Anfang gearbeitet, als du dazugekommen bist. Also du hast, was macht man in der Logistik? Man stellt eine Crew zusammen, man guckt, dass Essen da ist und so weiter und so fort. Also so stelle ich mir das vor. Ist das wirklich so und hast du sowas mal gelernt? Also woher weißt du, wie man die Logistik von einem Schiff zusammenstellt oder organisiert?
Nee, also es ist tatsächlich noch, das ist auch das Schöne halt quasi, warum ich dann glaube ich bei Sea-Watch geblieben bin. Mir hat niemand erzählt, was ich da überhaupt machen soll. Ich meinte, ich kann es probieren, das Einzige, was ich nicht kann, ist Autofahren. Und dann wurde ich in Malta am Flughafen abgeholt und da ist Linksverkehr und dann wurde mir da ein Schlüssel zugeworfen von einem riesengroßen Mercedes Sprinter. Genau, und dann go. Und so ging das auch los. Also es gibt bei uns einen Schiffsmanager, das heißt, ich mache da nicht direkt die Logistik oder ich habe die auch nicht gemacht, sondern ich habe diesen Schiffsmanager mehr oder weniger unterstützt. Wir haben allerdings ein Crewhouse gehabt. Jede 3 Wochen kommt die Sea-Watch nach einer Mission wieder an, legt in Malta im Hafen, neue Crew kommt aufs Schiff, Alte Crew geht vom Schiff. Die musst du ins Haus bringen. Das Haus muss irgendwie gewartet werden. Man muss mit jedem einzelnen Crewmitglied diverse Dokumente ausfüllen, einzelne Briefings eben machen. Man muss eben schauen, dass es denen gut geht. Das geht los von, dass der Kühlschrank voller Bier ist, auf kleinere WWchen eben eingehen, die ganzen Briefings und alles drum und dran koordinieren. Und ein Hauptbestandteil war aber auch, den Hafen mehr oder weniger mit zu organisieren und Ersatzteile oder eben auch Essen, Sprit, alles mögliche auf dieses Schiff zu bekommen. Mhm.
Okay, also so grundsätzlich organisatorische Sachen, die, ich sag mal, das klingt, es klingt machbar, aber ist natürlich erstmal was, was du als Medienstudent und Fotograf nie richtig gelernt hast, eigentlich.
Genau. Also okay. Ich habe keinerlei nautischen Vorerfahrungen, also 0,0. Ich weiß nicht, wie ein Schiff fährt. Ich habe überhaupt kein technisches Verständnis für so ein Zeugs. Aber ich kann eben Auto fahren, beziehungsweise habe ich es dann dort eben gelernt und wie man Gemüse einkauft, das habe ich auch verstanden. War aber natürlich unfassbar viel. Also der Workload war immens. Das ist eine Stelle, die jetzt auch auf 2 Personen übertragen wurde, weil es einfach too much war. Hat aber trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich direkt Malta kennengelernt habe, dort tausende Menschen auch in Malta kennengelernt habe, die mir eben geholfen haben und du auch eben den Kontakt mit den Aktivistinnen von Sea-Watch eben hast oder auch anderen NGOs, die ja damals noch in Malta waren. Und das eben so ein laufender Prozess war, wo immer neue Leute kommen und immer neue Leute kommen und dann trifft man auch Menschen mal wieder. Von daher war das wirklich eine unfassbar schöne Zeit.
Okay. Und ist das gut gegangen am Anfang? Also du sagst, es war jetzt viel, was du nicht wusstest, aber hast dich anscheinend da reingefunden? Hast du irgendwelche Fehler am Anfang mal dabei gemacht oder ist das glimpflich ausgegangen, sag ich mal, die Übernahme der Logistik von dir?
Naja, ich bin mal völlig übermüdet gegen einen Grenzstein geballert mit dem Auto. Das ist passiert, weil allen voran, wenn Crew-Change ist, hatte ich schon so 20-Stunden-Tage, manchmal auch gar nicht gepennt.
Wow.
Ein Problem war auch einfach, dass es mir dann zu viel war. Das heißt, wirklich alle 3 Wochen immer 20 neue Menschen begleiten, wurde dann ein bisschen too much. Also ich hatte dann einfach keine Aufnahmefähigkeiten mehr, wirklich die Leute kennenzulernen. Und leider letztes Jahr im Frühling war das, da lag unser Schiff in Marseille. Das heißt, es war wieder eine neue Stadt, wieder eine Sprache, die ich nicht spreche, wieder alle Strukturen neu aufbauen. Habe ich eben aus Überarbeitung eine Mittelohrentzündung verschleppt, die dazu geführt hat, dass ich dann mal einen Monat im Krankenhaus lag. Weil es schon schwierig ist, wenn man durchgehend in diesem Stress ist, durchgehend in dieser Hektik ist, nicht weiß, wo man jetzt an dieses super wichtige Teil rankommt und 1000 andere Anrufe eben noch hat, weil irgendjemand was von einem will, so ein bisschen auf sich und seinen Körper zu hören.
Mhm.
Das ist mir sehr stark auf die Füße gefallen und das war dann auch eben Grund, warum ich das Schiff bzw. die Logistik verlassen habe und mich dann eigentlich so mehr mein Habitat, also Medien, wieder zugewandt habe.
Okay, also du bist letzten Endes dann wieder so ein bisschen in die Medienkoordination bei Sea-Watch reingekommen. Ich würde ganz gerne noch so ein bisschen generell zur Seenotrettung was fragen, weil die Arbeit, die ihr da macht, die hast du mal zu mir so schön ausgedrückt, so bestenfalls müssten wir die nicht machen, weil was ist euer Ziel so ein bisschen dahinter? Also was würdet ihr euch wünschen? Wie sollte das bestenfalls ablaufen, dieser Prozess?
Ja, Brücken übers Mittelmeer wäre eine schöne Sache. Also allein die Tatsache, dass Menschen auf völlig überfüllte Schlauchboote steigen müssen und ihr Leben riskieren, um übers Mittelmeer zu kommen, ist absolut Irrsinn. Die Tatsache, dass Menschen 2 Jahre in irgendwelchen Foltergefängnissen in Libyen quasi stecken, unter den Leitfaden von irgendwelchen Schlepperstrukturen, ist absoluter Irrsinn. Uns gibt's nur, weil Europa komplett versagt, diese Menschen zu retten. Migration als solches ist in Italien und Malta nicht mehr gewünscht. Das sieht man in aktuellen Prozessen. Von daher ist unsere Arbeit erst vorbei, wenn es uns nicht mehr geben muss, wenn Europa endlich der Verantwortung übernimmt, Menschen aus Seenot überhaupt ausfindig zu machen und dieses schnellstmöglich an den nächsten sicheren Hafen zu bringen. Wenn es faire und vernünftige Asylprozesse gibt, dass die Leute überhaupt nicht mehr dieses Risiko in Kauf nehmen müssen, zu ertrinken, um überhaupt erstmal die Chance zu haben, Asyl zu beantragen.
Ja, und zumal ist es ja auch was niemand niemand, der sich auf so eine Reise über das Mittelmeer macht, macht das gerne. Ja, also der Grund, weil man das macht, ist ja, weil die Heimat oder der Ort, wo man herkommt, unter ja Umständen leidet. Du hast es gerade irgendwie angesprochen mit ja Lagern, in denen man gefoltert wird, mit Krieg, mit allen möglichen ja Herkünften, die wirklich ja deswegen nimmt man diese unglaubliche, super gefährliche Reise auf sich. Das heißt, das ist ja grundsätzlich schon mal die Ursache und die Flucht ist ja eigentlich nur so ein Symptom, wo ihr versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben. So sehe ich das zumindest so ein bisschen. So, man versucht sein Bestes, um ja Menschenleben irgendwie zu retten, oder?
Exakt. Also allein im letzten Jahr sind im zentralen Mittelmeer wieder weit über 1000 Menschen ertrunken. Das ließe sich verhindern, wenn man einfach Sea-Watch als NGO nicht blockiert. Also unser Schiff konnte letztes Jahr auch nur 4 Missionen fahren. Beispiel Carola Rakete, das habt ihr irgendwie alle mitbekommen. Da waren wir 3 Wochen vor dem Hafen von Lampedusa mit knapp 50 Menschen an Bord, durften diesen Hafen nicht ansteuern. Als wir das dann gemacht haben, weil uns mehr oder weniger keine andere Wahl geblieben ist, wurde dann unser Schiff für insgesamt knapp 5 Monate konfisziert.
Das hast du, glaube ich, gerade noch nicht ganz erwähnt. Was habt ihr da gemacht? Also warum wurde das Schiff konfisziert?
Im Endeffekt gab es da gar keinen Grund, das Schiff zu konfiszieren. Die italienische Regierung hat uns vorgeworfen, dass wir illegal wären, dass wir Beihilfe zur Migration leisten würden. Später war es dann noch nationaler Terror, weil Carola aus Versehen bei der Einfahrt ein kleines Küstenwachenboot gesqueezed hat. Das ist aber ein Ausversehen gewesen. Das wurde uns dann auch gut geschrieben. Das heißt, alle Klagen, die gegen uns aufgehoben wurden, wurden dann auch wieder fallen gelassen, weil es nicht wir sind, die illegal sind, sondern andere Strukturen. Aber genau in diesem Zeitraum, wo wir eben nicht rausfahren dürfen, genau in diesem Zeitraum, wo Schiffe blockiert werden, wo Seenotretterinnen kriminalisiert werden, sterben die Menschen eben am meisten, weil es liegt nicht daran, ob wir auf dem Mittelmeer sind, ob Menschen losfahren, sondern das gibt die aktuelle Situation in Libyen eben her. Und wenn der Krieg ist, dann haben die Leute keine andere Wahl.
Und ich würde ganz gerne so ein bisschen auf den Punkt zu sprechen kommen. Also wir haben einmal schon mal so über das Schiff geredet, über die Missionen, die mit dem Schiff gefahren werden. Und wir haben auch schon ein paar Mal das Flugzeug erwähnt, die Moonbird. Ihr habt also irgendwann euch auch ein Flugzeug zugelegt. Ihr seid ja spendenbasiert. Das heißt, ihr hattet genug Spenden, um ein kleines Flugzeug zu kaufen. Und das kreist quasi regelmäßig, ich glaube aktuell wahrscheinlich nicht durch die aktuelle Situation, aber das kreist regelmäßig über dem Mittelmeer und versucht da ja zu dokumentieren, was passiert oder eben auch Boote zu finden und die eben zu kommunizieren. Also vielleicht kannst du ein bisschen zu dem Prozess erzählen, weil ich glaube, viele Leute, wenn die an Sea-Watch denken, denken halt zuallererst an, das ist ein Boot und das fährt raus und das rettet Leute, aber das Flugzeug leistet ja auch nochmal enorm wichtige Arbeit.
Ja, exakt. Also mit Moonbird, das ist eine kleine einmotorige Maschine, sind wir seit 2017 operativ und die Idee kam gleich von Anfang an. Eine unserer ersten Seenotrettungsfälle mit der Sea-Watch 1 war ein Holzboot, auf dem, ich glaube, 6 Menschen gestorben sind. Die sind allerdings ertrunken, sondern die sind verdurstet. Und die waren durchgehend in unserer Nähe. Wir konnten sie allerdings nicht finden, weil es ist nicht machbar, diese Schlauchboote ausfindig zu machen mit den Geräten, die wir an Bord haben. Und da war uns schon klar, okay, wir brauchen eine Luftaufklärung. Wir brauchen ein kleines Flugzeug, irgendwas, ein Zeppelin, eine Drohne, was uns einfach eben hilft, das Gebiet, was wir eben absuchen, noch ein bisschen auszuweiten. Es gab dann diverse Versuche mit einem Ultraleichtflugzeug, das hat dann aber einer unserer Gründungsmitglieder gecrashed. Auch eine recht schöne Geschichte.
Kannst du die erzählen?
Der hat die Landebahn ein bisschen verschätzt in Tunesien und dann am Ende war der Sand nass und dann hat er das Flugzeug quasi mehr oder weniger in den Sand gesetzt.
Okay, aber er ist nicht zu leid, also er hat keine...
Nee. Okay. Aber es gab einige Anlaufschwierigkeiten mit diesem Flugzeug, wie du dann mitbekommen hast. Wir haben dann auch mitbekommen, dass wir das nicht alleine stemmen können, haben uns dann eine Partnerorganisation gesucht. Das ist HPI, das ist die Humanitäre Piloteninitiative, die sitzen in der Schweiz. Und das ist ein Zusammenschluss von Piloten, die sich damit auch auskennen. weil mit diesem ganzen Flug-Aviation-Kram haben wir nichts zu tun. Das sind auch natürlich ganz andere Regularien, die als die auf dem Meer eben halt quasi vorherrschen. Und genau, somit kam es dann zu Moonbird. Wir hatten dann einen starken Partner im Hintergrund und können seitdem, seit 2017 eben übers Mittelmeer fliegen. Aktuell sind wir in Lampedusa stationiert, vorher war es in Malta. Und das ist ein unfassbar wichtiges Asset, was unverzichtbar ist, weil mit Moonbird können wir so viele Sachen machen, auf die wir nicht mehr verzichten können. Also das geht nicht nur mal los, dass wir damit natürlich auch viel mehr Mittelmeer abdecken können, Schlauchboote finden können, die natürlich im besten Fall koordinieren. Das machen wir nicht nur explizit mit unseren eigenen Schiffen, sondern das machen wir auch mit Handelsschiffen oder mit Fischerschiffen, die halt quasi dort unterwegs sind. Wir können aber auch Menschenrechtsverletzungen aufzeigen, was wiederholt passiert. Also illegale Pushbacks, das ist quasi, wenn die Europäische Union beziehungsweise Assets von der Europäischen Union mit der libyschen Küstenwache zusammenarbeitet und die libysche Küstenwache dann die Leute wieder völkerrechtswidrig nach Libyen verschleppt. Es ist nämlich so, dass ein europäisches Schiff, was unter europäischer Fahne fährt, nicht nach Libyen einreisen darf, beziehungsweise nicht die Leute wieder zurück nach Libyen bringen darf, weil es gibt ein Non-Refundable-Prinzip, was besagt, dass Leute nicht wieder zurück in ein Land gebracht werden dürfen, wo ihnen Tod, Folter oder Ähnliches widerfährt. Das ist Libyen. Das heißt, Libyen ist kein sicherer Hafen. Das heißt, jeder Mensch, der in Seenot aufgenommen wird, muss an einen nächstsicheren Hafen gebracht werden und das ist Italien oder Malta. Es passiert aber übrigens oft, dass eben europäische Akteure mit dieser Küstenwache zusammenarbeiten, damit diese eben die Leute wieder zurück nach Libyen bringen.
Ich stelle mir das heftig vor, wenn man so viel mit seiner Arbeit, also du hast ja erstmal eben angesprochen, wie lange und wie viel du auch arbeitest, also dass du in der extremen Zeit, wo du das Schiff mit koordiniert hast, irgendwie 20-Stunden-Tage hattest und ich bin mir sicher, heutzutage und in den aktuellen Missionen hast du auch noch lange harte Tage und dann bist du so viel mit auf der einen Seite halt menschlichem Leid verbunden, also einmal, wenn du in diesem Flugzeug mitfliegst, dann siehst du ja wahrscheinlich auch ja verunglückte Menschen, Boote, wahrscheinlich auch viele Wasserleichen und Dinge, die wirklich also traumatisierend sein müssen. Und auf der anderen Seite erfährst du halt eben auch eine unglaubliche Ungerechtigkeit, ja, also dass eine reiche Europäische Union sich nicht zieren will, 50 Leute aufzunehmen von dem Boot, die ihr gerettet habt oder womöglich sogar wie du es ansprichst, mit der libyschen Küstenwache kooperiert, um Leute rechtswidrig irgendwie wieder zurück in ihr Ausgangsland zu schaffen. Das heißt, du bist mit so vielen negativen Dingen in Kontakt, die so wütend und traurig machen. Wie beeinflusst dich das? Also wie gehst du damit um? Wie schaffst du es da irgendwie ja nachts ruhig schlafen zu können, sag ich mal?
Also ich glaube, um da erstmal so einen positiven Aspekt noch mit reinzustreuen, wir erfahren natürlich auch eine unfassbare Art von Solidarität. Wo wir haben mit Sea-Watch und allen weiteren NGO-Akteuren ein riesengroßes Netzwerk in Europa aufgebaut. Seenotrettung, überhaupt diese Problematik, dass Menschen auf Schlauchboote eben steigen und im Mittelmeer trinken, überhaupt erstmal wieder publik gemacht. Das gibt mir zum Beispiel unfassbare Kraft, dass ich einfach irgendwie weiß, da gibt es auch andere Menschen auf diesem Planeten oder explizit auf diesem Kontinent, die das genauso ungerecht finden wie ich. Das hilft mir ungemein. Unser Team ist wahnsinnig inspirierend. Also diese Menschen, mit denen ich dieses Flugzeug teile, die Menschen, mit denen ich das Medienteam teile oder alle Menschen quasi bei Sea-Watch sind unfassbare, faszinierende Charaktere, die nicht bei uns sind, um einen Eintrag im Lebenslauf zu haben oder die diese Arbeit machen, weil sie Lust auf Geld haben, sondern einfach an die Sache glauben. Das hilft mir ungemein, weil ich dann einfach weiß, ich bin nicht alleine. Aber selbstverständlich sind so posttraumatische Belastungsstörungen, Schlafstörungen oder ähnliches natürlich ein riesengroßes Thema bei uns. Jeder muss ein bisschen selbst wissen, was er macht und warum er es macht. Wir haben ein unfassbar gutes Supervisionsteam. Das heißt, es sind Menschen, die uns auf uns aufpassen. Wir haben nach jeder Mission haben wir ein Gespräch. Das sind auch Menschen, die man im Privaten auch gern konsultieren kann. Beim Schiff ist es so, dass dann explizit Leute auf das Schiff anreisen und man macht ein Supervisionsgespräch davor. Man macht auch danach ein Gespräch, quasi wenn man aus der Mission wieder ankommt. Wir haben jetzt ein neues Schiff, wo wir uns auch überlegen, vielleicht eine Psychologin mitzunehmen. Das ist jetzt aber noch nicht wirklich safe. Das heißt, es ist wirklich halt ein Netzwerk da, was uns auf uns aufpasst, garantiert trotzdem nicht, dass man da eben fallen kann und auch später Probleme haben kann. Mhm. Bei mir ist es, ich habe manchmal ein Problem, dass es zu viel Arbeit ist, dass ich nicht abschalten kann, dass halt quasi immer irgendwelche Projekte in meinem Kopf rumschwirren, auch am Wochenende und auch mal nachts. Mit dem ganzen Rest komme ich komischerweise klar, liegt aber auch vielleicht daran, weil ich jetzt einfach auch schon so oft geflogen bin und dann so ein kleiner Professionalisierungsprozess stattfinden kann und ich auch nicht so richtig nah bin. Also mir tut das gut, dass ich mit Moonbird fliege, weil erstens sind da 500 Meter zwischen mir und dem Schlauchboot und zudem habe ich meine Kamera auch zwischen mir, die mir nochmal ein bisschen mehr Schutzfaktor eben gibt, weil ich das Ganze durch ein Okular betrachte und nicht durch meine eigenen Augen.
Das ist auch was, was ich auch interessant finde, beziehungsweise dich fragen wollte, weil ich kenne das von mir, von Reisen, wenn ich irgendwie Momente festhalte. Bei mir sind es dann aber meistens sehr schöne Momente, die ich verpasse, in Anführungsstrichen, weil ich die Kamera dabei habe. Also mir ist es schon häufiger aufgefallen, wo ich mich dann irgendwie auch dann mit der Kamera mal kurz zurückhalte und sage, ich stecke die Kamera jetzt mal weg und versuche das mal irgendwie hier aufzunehmen und zu genießen. Und auf der anderen Seite, also zum Beispiel, wenn ich tauchen bin oder sowas, ja, dass man dann irgendwie die ganze Zeit halt nur seinen Tauchgang durch das Display der GoPro sieht, weil man versucht, ein gutes Framing beizubehalten. Das heißt, mich hält es in diesen Momenten davon ab, was Schönes zu erleben. Und in deinem Fall scheint das fast so ein bisschen schützend zu sein, die Kamera zwischen dir und dem, was passiert. Also wenn du zum Beispiel im Flugzeug bist und ich sage mal, du siehst was Schlimmes, irgendwie ertrinkende Menschen oder sowas, dann hilft, also hast du das Gefühl, dass die Kamera dir dabei sozusagen ein bisschen hilft, diese Distanz zu wahren und dich auch ein bisschen zu schützen emotional?
Ja, ungemein. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Kamera mir eine Berechtigung gibt, da zu sein. Ich stelle mir das immer wieder, wie absurd überhaupt diese Situation ist, dass wir da mit einem kleinen Flugzeug übers Mittelmeer fahren. Also das ist ja auch ein unfassbares Privileg, was ich da genieße. Und für mich ist das schon ein Schutzfaktor tatsächlich. Und es ist ja auch so, dass ich nicht nur grauenvolle Sachen fotografiere, sondern unsere Medienarbeit läuft sich ja auch viel auf unsere Crew aus. Porträtfotos, schöne Momente. Das heißt, ich habe nicht nur halt tote Menschen vor mir, sondern habe auch einfach andere Momente. Zudem kommen wir wieder dann auf den Punkt, es hat einen Impact, wenn ich ein Foto von einem Boot mache und damit Aufmerksamkeit eben erzeugen kann und Journalistin aktivieren kann, die dann eben bei der maltesischen Regierung anrufen und fragen, warum schickt ihr hier kein Rettungsboot und dann im Endeffekt ein Rettungsboot geschickt wird und ich am Ende des Abends einfach mitbekomme, okay, die Leute wurden gerettet aufgrund unserer Arbeit, dann ist es das coolste, geilste Gefühl, was du auf dem Planeten jemals haben kannst und das kann ich mit dieser Kamera eben erzeugen. Aber ja, und ich habe auch was zum Festhalten, das ist was ganz Blödes, Haptisches, aber ich fühle mich immer nicht so richtig wohl in diesem Flugzeug. Und eine Kamera in der Hand zu haben, hat nochmal irgendwie einen anderen Moment. Zudem sind wir, wenn wir einen Case finden, also ein Boot, nicht so wirklich lange da. Und ist alles recht hektisch, weil ich dann Filmaufnahmen machen muss und Fotoaufnahmen machen muss und ich muss das die Tonspur im Auge behalten und habe in dem Moment gar keine Zeit, das wirklich so richtig zu realisieren, was da gerade passiert, sondern ich bin darauf fokussiert, okay, ich muss da jetzt ein Foto machen, um danach eben politische Arbeit beziehungsweise Medienarbeit eben anleiern zu können. Von daher hilft mir das ungemein.
Also ich kann es total nachvollziehen und finde es ganz interessant, dass eben quasi das, was mich häufig so sehr daran gestört hat, die Kamera zwischen mir und dem, was passiert zu haben, dass es auch irgendwie ein bisschen helfen kann. Und auch schön irgendwie, dass du die Perspektive hast, sagen zu können, okay, es gibt auch schöne Momente und schöne Erinnerungen dabei. Ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache, sich das so ein bisschen beizubehalten. Ihr habt mir mal in der Vorbereitung, hast du mir mal so ein bisschen halt so gezeigt, wie Sea-Watch arbeitet und was wichtig ist. Und dabei sagt ihr auch so ein bisschen, das, was ihr an Arbeit leistet, das ist nicht humanitär, sondern politisch. Und einer der Leitfäden, die dabei so ein bisschen waren so, ihr wollt nicht zwangsläufig mit dem Leid von Kindern oder von mit traurigen Kinderaugen irgendwie großartig Werbung machen und damit Leute ja quasi irgendwie aktivieren und schockieren auch. Und meine erste Reaktion war so ein bisschen, aber warum nicht? Weil letzten Endes, wenn man durch Kinderaugen, sage ich mal, noch mehr Leute erreicht, weil noch mehr Leute emotional berührt werden von diesem Moment, weil es ist einfach was, was in Menschen drin ist automatisch. Ja, wenn man irgendwie ein trauriges Kind auf der Flucht sieht, dann will jeder Mensch, zumindest die meisten hoffentlich, da irgendwie helfen und zu beitragen. Aber diese Art von Werbung, nenne ich es jetzt einfach mal, macht ihr nicht. Warum nicht?
Also Sea-Watch ist ja trotzdem auch eine humanitäre Organisation. Der Grund, warum es gibt, ist, Menschen vom Ertrinken zu retten. Wir haben allerdings eine politische Forderung, weil der Grund, warum Leute ertrinken im Mittelmeer, kommt nicht aus irgendwelchen Katastrophen heraus, sondern aus politischen Versagen. Und das ist wichtig, das den Leuten bewusst zu machen. Wenn es einen politischen Wechsel geben würde, das heißt, wenn sich Europa nicht abschottet und keine Mauern baut und den Leuten wirklich die Möglichkeit geben würde, zu migrieren, dann würden auch keine Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und das ist uns wichtig. Hm. Es ist natürlich auch unfassbar erforderlich, dass wir Emotionen eben hervorrufen. Aber hauptsächlich geht es um Wut und hauptsächlich geht es um Versagen der Europäischen Union und die Tatsache, dass Europa nach wie vor eben Libyen finanziert, um eine Küstenwache eben aufzubauen, die nur dafür da ist, Leute wieder zurückzuschicken. Und das sind eigentlich die Bilder, mit denen wir arbeiten wollen, beziehungsweise mit denen wir arbeiten müssen. Natürlich ist es einfach quasi einfach ein kleines Kind in die Kamera zu halten und sagen, guck mal, wie traurig. Aber das würde total den Charakter verwässern von der Arbeit, die wir machen. Und das würde auch nicht gerechtfertigt dem gegenüberstehen, was unsere Crew halt tagtäglich eben mitmachen muss. Von daher hauen wir auch ab und an natürlich auch mal ein Kinderbild rein. Aber das ist nicht unsere Story. Dafür haben wir viel zu viel zu erzählen. Und das wäre der falsche Ansatz.
Das, was du auch irgendwie erwähnt hattest, als wir vorher schon mal gesprochen hatten, das fand ich sehr interessant, dass ihr sagt, euch geht es ja auch nicht nur darum, Kinder zu retten, sondern alle Menschen, ja, also dass die Menschen leben, alle, die ihr da retten könnt, da gibt es keinen Unterschied wirklich, ob das jetzt ein Kind oder ein 60, 70-jähriger Mensch ist, da wird jeder, jeder braucht die Hilfe und jeder braucht das Retten, das finde ich mega, mega inspirierend und mega, mega interessant. Ich würde in dem Zusammenhang mal eine kurze Frage nehmen, die wir auch von Instagram bekommen haben, von jemandem, der fragt, was du dazu sagst. Das fand ich sehr interessant formuliert, muss ich tatsächlich sagen. Was sagst du dazu, dass das, was du machst, illegal ist, beziehungsweise unerwünscht von der Regierung?
Genau, da kommen wir wieder zum Punkt. Wir sind nicht illegal. Wir sind unerwünscht. Wir sind quasi eigentlich die Menschen, die konservativ handeln. Illegal ist es, wenn Malta zusammen mit der libyschen Küstenwache eben arbeitet und Leute zurückversteppt. Das ist ja genau die große Problematik, mit der wir immer wieder konfrontiert werden, warum unsere Schiffe halt immer wieder beschlagnahmt werden, warum wir aber auch immer wieder aus dieser Beschlagnahmung rauskommen, weil alle Punkte haltlos sind. Von daher, das ist immer so das Hauptaugenmerk, dass wir mit Schlepperstrukturen gleichgelegt werden. Es wird immer wieder gesagt.
Was heißt das, Schlepperstrukturen?
Es wird immer wieder gesagt, dass Leute überhaupt erst aufs Mittelmeer quasi rausfahren, wenn wir draußen sind. Das heißt, wir kriegen dafür Geld, wir arbeiten mit Schlepperstrukturen in Libyen zusammen und bringen die Leute ans europäische Festland. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn, weil, wie ich vorhin auch schon meinte, es gab Seenotrettung, es gab diese Fluchtroute schon weit bevor es auch Sea-Watch gab. Wir sind nicht die einzelnen Akteure, die unten auf dem Mittelmeer sind. Man muss sich da einfach nur mal auf Marine Traffic umschauen, wie viele Tausende von Handelsschiffen im Mittelmeer unterwegs sind und Leute eben retten, beziehungsweise auch ab und an mal nicht mehr tun. Es gibt Frontex, die Leute retten, wenn man sie dazu einlädt. Es gibt natürlich aber auch italienische Kriegs- und Marineschiffe oder maltesische Kriegs- und Marineschiffe, die Leute retten. Das ist so ein Argument, um uns halt quasi mundtot zu machen und uns eben halt Scheiße anzuheften, was halt so nicht stimmt, was man auch widerlegen kann. Von daher ist eine schöne Behauptung, dass wir illegal sind, aber nach wie vor ist das nicht richtig. Und lässt sich auch einfach belegen, wenn man da kurz kleine Recherchen halt quasi anleitet.
Und kommt sowas häufiger vor, dass Leute euch mit, weil ihr seid ja auch in einem extrem aktuellen, einem extrem emotional aufgeladenen Thema drin, was einfach die Leute seit, ja, ich glaube so seit 2014, 2015 eben wahnsinnig groß eben immer in den Nachrichten ist und ich würde auch sagen, super, super viele schlimme Menschen und Parteien auch so ein bisschen gepusht und hervorgebracht hat, weil Menschen, ja, jeder zu diesem Thema irgendwie eine Meinung hat. Ist das was, wo ihr häufiger eben damit zu kämpfen habt oder lasst ihr euch da gar nicht erst drauf ein, auf so eine Art von, ja, Nachrichten, die man im Internet bekommt, die vielleicht falsch sind oder nicht ganz richtig sind?
Naja, also ich meine, wir sind eine Seenotrettungsorganisation, aber was wir im Grundlegenden tun, ist europäische Außenpolitik in Frage zu stellen und diese auch zu kritisieren. Meines Erachtens hat jeder Mensch das Recht, da zu leben, wo er leben möchte. Allen voran, wenn sein Heimatland regiert ist von Terror und Krieg. Menschen, die natürlich damit nicht d'accord sind und keine Lust auf Migrationspolitik haben, stimmen natürlich nicht zu. Und wir von Sea-Watch beziehungsweise unser Schiff und auch unser Flugzeug ist eben dieses Bindeglied, was ja auch so nicht stimmt. Also es kommen ja nicht alle Menschen übers Mittelmeer, aber medial gesehen sind wir natürlich der Faktor, der die Leute von Afrika nach Europa bringt. Mhm. Da kommen wir natürlich auch mal wieder zu diesen Kriminalisierungsprozessen dazu. Das ist so ein Totschlagargument, was man natürlich uns gegen den Kopf hauen kann und einfach zu sagen, okay, wir sind kriminelle Schlepper aufgrund dessen, weil wir Leute in Seenot retten. Wie das resultiert und wo das ja herauskommt, das habe ich ja vorhin halt quasi schon gemeint. Es gab ja auch bereits staatliche Seenotrettungen, weit bevor es eben Sea-Watch gab. Diesbezüglich könnte man auch sagen, okay, der italienische Staat ist eine riesengroße Schlepperstruktur aufgrund dessen, weil er versucht hat, Menschenleben zu retten. Und das ist so ein bisschen der Ausgleich, den solche Leute oder solche Aussagen immer so ein bisschen nicht treffend beschreiben, weil wenn man sagt, okay, wir sind illegal, unterschreitet man aber auch tatsächlich die Tatsache, dass wir Tausende von Menschenleben bereits gerettet haben. Und das steht für mich weit mehr im Fokus als solche vagen Behauptungen.
Ja, kann ich auch total nachvollziehen und sehe ich eigentlich ziemlich genauso. Und grundsätzlich, vielleicht können wir einmal so ein bisschen durchsprechen, was passiert, wenn, also angenommen, ein Boot fährt raus aufs Mittelmeer, ja, startet vielleicht in Libyen, nehmen wir einfach mal als Beispiel. Und was wäre jetzt so der typische Ablauf? Also du hast eben schon mal so eine Telefonnummer erwähnt, die man anwählen kann. Das heißt, es gibt irgendwo ein Handy in Europa, das hat diese Nummer. Und wenn ich jetzt auf dem mich mit meinem Boot aufmache, kann ich da anrufen und sagen, hey, wir sind auf dem Weg nach Europa und brauchen wahrscheinlich Hilfe. Oder wie läuft das ab?
Da gibt es immer zwei verschiedene Faktoren. Wie ich schon vorhin gemeint hatte, arbeitet derzeit die maltesische und italienische Regierung gegen uns. Und die maltesische und die italienische Regierung arbeitet natürlich auch gegen die Menschen auf diesem Schlauchboot. Das heißt, es wird alles in Bewegung gesetzt, je nachdem, ob diese sogenannte libysche Küstenwache aktiv ist oder nicht, solche Boote eben abzufangen und auch wieder zurückzubringen. Da gibt es verschiedene Regularien. Es gibt 12- und 24-Meilen-Zonen, wo das noch libysches Hoheitsgewässer ist. Später dann kommt die libysche Such- und Rettungszone und dann gibt es quasi so eine Art Linie, wo dann die maltesische bzw. die italienische Such- und Rettungszone anfängt. Und in dem Bereich, wo dieses Boot noch in der libyschen Such- und Rettungszone ist, muss es trotzdem in Seenot gerettet werden. Das sind Regularien, das ist ein internationales Seerecht. Es gibt aber auch zum Beispiel die Frontex-Guideline eben zu, dass ein Boot, ein Schlauchboot, ein überladenes Schlauchboot, egal ob es fährt oder nicht, ein Seenotrettungsfall ist und gerettet werden muss. Wo wir dann wieder auf den Punkt kommen, europäische Schiffe, wenn die Leute eben retten, müssen sie eben auch nach Europa bringen. Die einzige Möglichkeit, die Leute auf den Booten eben haben, ist, entweder selbst bei den Seenotrettungsleitstellen anzurufen, das tun die ab und an, die Informationen erreichen uns aber wie schon gesagt nicht, oder eben das Alarmphone zu aktivieren, die aufgrund des Satellitentelefons, was die Leute eben im besten Fall, aber auch nicht immer, auf den Booten eben haben, so grob uns eine Richtung geben könnten, wo diese Boote sind oder wo sie eben nicht sind. Diese Telefone sind aber meistens in schlechter Qualität, manchmal haben die keinen Empfang, die Batterien gehen meistens aus, sodass wir auch stellenweise den Kontakt verlieren, sodass es auch manchmal sein kann, dass wir von dem Boot wissen und auch von einer groben Idee, wo sie sein kann, allerdings dann später den Kontakt verlieren und nicht wissen, was mit den Leuten auf Seenot passiert.
Wie lange geht so eine Überfahrt, sag ich mal, von Libyen bis Italien oder bis Lampedusa? Wie lange sind diese Menschen unterwegs?
Das kommt drauf an. Also eigentlich schafft man es in den seltensten Fällen alleine quasi wirklich italienisches Festland zu erreichen. Dafür haben die Leute viel zu wenig Wasser, viel zu wenig Sprit an Bord. Es ist jetzt schon mehrfach vorgekommen, dass wir nachweisen konnten, dass das maltesische Militär die Leute nicht gerettet hat, sondern ihnen Wasser und Sprit gegeben hat, damit sie weitestgehend oder beziehungsweise individuell weiter nach Italien fahren können. So eine Überfahrt dauert dann auch schon mal 4 bis 5 Tage. Was natürlich absurd ist, weil die Leute werden seekrank, die Leute kriegen einen Hitzestock, die Leute kommen bereits traumatisiert aus Libyen und brauchen damit schnellstmöglich medizinische bzw. psychologische Betreuung. Aber das ist rein unterschiedlich, aber im schlimmsten Fall kann das 5 Tage dauern.
Okay, okay. Und wenn, also angenommen, der Fall ist so, dass ihr irgendwie von einem, ihr hört von einem Fall, ihr fliegt mit dem Flugzeug raus, wisst ungefähr grob die Koordinaten, dann findet ihr das und das berichtet ihr dann im besten Fall, also wenn euer eigenes Boot in der Nähe ist, kommt dann das Sea-Watch-Boot und versucht die Leute eben zu holen, oder ihr kommuniziert das an alle Boote in der Nähe, oder wie, was ist dann die Aufgabe des Flugzeugs, sobald das Ding gefunden wurde?
Genau, also uns geht es darum, dass die Leute überhaupt erstmal sicher sind. Das heißt, wenn wir ein Boot finden, geben wir die Daten, die Koordinaten an die Seenotrettungsleitstellen weiter, Italien, Malta und Libyen, die dann natürlich versuchen sollten, eine Rettung eben anzuleiten. Was wir dann aber akut machen können, ist natürlich unsere eigene Seenotrettungsschiffe zu schicken, also entweder die Sea-Watch 3 oder jetzt auch die Sea-Watch 4 oder andere Boote, oder natürlich eben zu schauen, okay, was für Boote sind dann überhaupt gerade in der Nähe. Oftmals sind es Handelsschiffe, die früher auch gerettet haben, die natürlich aber auch keine Lust mehr haben, so lange mit Migrantinnen vor irgendwelchen Häfen rumzugammeln und deswegen solche Boote meistens umfahren, um überhaupt nicht in diese Repression reinzukommen. Und da fliegen wir dann natürlich dann mit Moonbird und machen den Druck und die Hölle heiß und leiten die eben an, eine Rettung durchzuführen. Und das so schnellstmöglich meistens. Hm. Das ist so, dass das Prozedere, was wir eben ansteuern, das funktioniert nicht immer. Aber das sind unsere Verlaufsketten, ja.
Ja, ich finde es mega, also mega wichtige Arbeit, die ihr leistet. Und deswegen, also das ist auch der Grund, warum, als du mal irgendwann gefragt hast, ich glaube, es ist auch schon mittlerweile länger her, ob ich da mal bei einer Mission mitfliegen will, mich das auf jeden Fall brennend interessiert und ich da auch gerne mal meinen Teil zu beitragen möchte und ein bisschen mithelfen möchte. Weil ich glaube, es ist monumental wichtige Arbeit, Menschen zu retten. Und finde es immer wieder, also ich bin immer wieder schockiert, wenn ich von Leuten höre, die dagegen sind oder sagen so, nö, das sollte man nicht tun. Da fehlt mir wirklich die Sprache. Also tatsächlich bin ich da komplett baff, wenn sowas vorkommt. Ja, ich würde ganz gerne nochmal, auch weil auch von Instagram noch eine Frage kam, wie du mit dem Tod generell umgehst. Und da würde ich diesen Aufhänger, diese Frage einfach mal nutzen und auch fragen wollen, inwiefern sich die Zeit bei Sea-Watch jetzt vielleicht geprägt oder verändert hat, seitdem du eben mit solchen Themen ja tagtäglich konfrontiert bist.
Hm. Ja, wie ich schon meinte, also was mir unfassbar hilft, ist die Tatsache, dass ich in einem Flugzeug sitze. Das heißt, es verschwimmt so ein bisschen der individuelle Charakter von den Menschen. Ob das jetzt 50, 60, 70 Menschen auf dem Boot sind, das sehe ich erst, wenn ich das Bild in meiner Kamera ranzoome und daraus ein Profil eben erstellen kann. Es ist ein bisschen irrglaublich, glaube ich, zu denken, dass sowas nicht stattfindet. Und wir leben da in Berlin oder auch allen voran in Deutschland in einer ziemlichen Bubble. Und sind mit solchen Prozessen nie so wirklich in Kontakt getreten, beziehungsweise müssen uns da wenig Gedanken drüber machen. Aber das ganze Mittelmeer ist randvoll mit Leichen und das nicht erst seit gestern. Und das wurde mir dann schon mehr oder weniger bewusst. Also auch als ich das erste Boot gesehen habe, was untergeht, das war nicht so einfach für mich, das einzuordnen, weil das auch ein Fall war, wo 7 Leute dann direkt vor uns ertrunken sind. Das war ein Schlauchboot und da ist dann einer von den Tubes eben geplatzt. Das ist furchtbar, das sollte man sich nicht angucken und ich finde das auch unfair, dass wir das machen müssen, weil dafür gibt es staatliche Regularien und dafür gibt es eigentlich auch Menschen, die dafür ausgebildet sind und auch ein bisschen mehr Geld haben als wir, um sowas zu vermeiden. Es bestärkt mich aber natürlich ungemein in der Arbeit, die ich halt tue, und gibt mir auch mehr Kraft, sowas eben weitestgehend zu vermeiden. Ewig kann ich das aber trotzdem nicht machen.
Was sind so ein bisschen die Forderungen von euch, wo ihr sagt, so kann man dieses Thema anders angehen? Also ist eure Forderung klar, wir brauchen staatliche Seenotrettung und im Grunde wollt ihr ja ersetzt werden. Ihr wollt es ja, wie du es ausdrückst, so ein bisschen, bestenfalls gibt es eure Instanz nicht und ihr müsst das nicht tun, sondern es gibt dafür ausgebildete Leute mit Staatsgeldern, die sich darum kümmern. Ist das so die Forderung oder gibt es da noch mehr, was dahinter steht?
Da ist viel mehr. Und das Problem tatsächlich durch einen Diskurs, den auch Parteien wie die AfD oder so Bewegungen wie Pegida bestimmen, es liegt eben daran, dass das Migration als solches unfassbar negativ inzwischen aufgewertet wird. Und das ist falsch, weil das gab es schon immer und das wird es auch immer geben. Menschen bewegen sich und lassen sich nicht aufgrund von imaginären Grenzen davon abhalten. Und diesen Zustand, das muss einfach quasi geändert werden. Also das ist nicht der Teufel, der quasi dort ankommt, sondern Menschen, die auf der Suche sind nach einem besseren Leben. Und wenn wir das erstmal hinbekommen, das den Leuten wieder quasi weiß zu machen, beziehungsweise ihnen das gut erklären können, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal einiges erreicht. Zudem ist es nicht mehr tragbar für uns, dass wir kriminalisiert werden. Das geht einfach nicht mehr. Mhm. Jedes Mal, wie ich doch vorhin schon gemeint habe, wenn ein Schiff beschlagnahmt wird, sterben Menschen. Und Europa muss endlich aufhören, Milliarden bzw. Millionen von Euros nach Libyen zu pumpen, um da Warlords oder irgendwelche Milizen zu strukturieren und diese zu festigen, damit die Drecksarbeit machen, auf die Europäische Union keine Lust mehr hat.
Okay, also das ist eine umfangend, also ihr seid umfassend politisch damit involviert und habt große Pakete von Forderungen. Und ihr seid auch, also dadurch, dass ihr eben, ihr beobachtet eben auch illegale Prozesse. Es gab vor, ich weiß gar nicht, wie lange das mittlerweile her ist, 3-4 Monaten gab es eine Filmpremiere von einem Medienbeauftragten, der mitgeflogen ist in der Moonbird und daraus einen kleinen Dokumentarfilm geschnitten hat. Und da war ich auch mit auf der Filmpremiere und habe das auch mit angesehen. Da finde ich, weil ich finde von Worten und von Reden so, es gibt, glaube ich, vieles, was Leute sich vorstellen können. Aber ich glaube auch vor allem, um so ein bisschen das nachzuvollziehen und auch emotional ein bisschen involviert zu sein, hilft dieser Film ungemein. Kann man den irgendwo mittlerweile eigentlich online schauen oder irgendwo verfolgen? Oder habt ihr den nochmal online ausgestellt, sage ich mal?
Nee, das wird kommen tatsächlich. Also das ist eine Produktion, eine unserer ersten Produktionen, die wir letztes Jahr im Mai aufgenommen haben, wo wir glücklicherweise das genau beobachten konnten, wie ein Handelsschiff, also ein europäisches Handelsschiff, die Rettung verweigert von Menschen, die in einem Schlauchboot sitzen und so lange warten, bis die sogenannte libysche Küstenwache ankommt und die Leute dann völkerrechtswidrig verschleppt. Das ist ein Bruch auf so vielen Ebenen, was es uns einfach auch möglich macht, diese Forderungen, die ich vorhin genannt habe, überhaupt erstmal klar zu formulieren und uns auch das Recht zu geben, sowas zu benennen. Wir hatten das jetzt im Sommer eigentlich einigen Filmfestivals zugereicht. Die finden natürlich jetzt nicht statt. Von daher muss man quasi jetzt mal schauen, wie das weiter verläuft. Es ist aber schon der Plan, dass wir damit eigentlich noch ein paar Kinos bestücken und einige Vorträge machen und dann spätestens im Herbst oder sowas online der breiteren Masse zur Verfügung stellen.
Okay, also ich finde es nämlich auch eine mega wichtige Produktion und fand es auch wahnsinnig krass, das zu sehen. Es gibt aber jede Menge Medienarbeit von euch, die man auf jeden Fall verfolgen kann. Also es gibt viele Fernsehbeiträge, die Story mit über Carola Rakete kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Da gibt es auch einen größeren Fernsehbeitrag von welchem Sender war der nochmal? Wo findet man das?
Das findet ihr auf YouTube. Das war ein Team vom NDR, die uns begleitet hatten zu der Mission. Glücklicherweise haben wir aktuell oder auch davor schon immer reges Interesse von verschiedenen Journalistinnen, die entweder mitfliegen oder mitfahren. In dem Fall war es ein NDR-Team, was im Nachhinein auch eine Steuerung F-Reportage produziert hat, was dann nochmal recht deutlich quasi erklärt, welchen Schikanen und welche Repressionen wir, unsere Kapitäne in dem Fall und auch die Menschen, die wir gerettet haben, ausgesetzt sind und woher dieses ganze Politikum und dieser Schwachsinn quasi kommt, auch mit dieser Behauptung, die vorhin aufgeworfen wurde, dass wir illegal wären. Also schaut euch das mal an, das ist auf jeden Fall super spannend und gibt euch da einen coolen Einblick, wie die Arbeit aktuell vor Ort und auf den Schiffen eben aussieht.
Ja. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ich kenne auf jeden Fall auch das Gefühl, wenn man nach einem langen, harten Arbeitstag keine Lust hat, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die einen erstmal sehr stark frustrieren oder abfacken. Aber wenn da mal ein bisschen Luft ist, kann ich dieses Thema super, super krass euch ans Herz legen, da sich mal zu informieren. Und ich würde ganz gerne, wir haben jetzt eine ganze Weile lang über dich so ein bisschen auch als Sea-Watch-Felix geredet und ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen einen Weg finden, wo ich dich fragen würde, wie hast du einen Weg damit gefunden, mittlerweile damit umzugehen und mal abzuschalten? Kannst du abschalten? Hattest du in den letzten 3 Jahren irgendwann auch mal Urlaub oder war es mal irgendwo, wo du nicht an die Arbeit und das, was im Mittelmeer passiert, denken musstest? Oder hast du da noch keinen Weg für dich gefunden, quasi Entspannung einkehren zu lassen mal?
Ja, das ist ein riesengroßes Thema. Das ist auch ein riesengroßes Thema quasi bei uns als Sea-Watch-Organisation, dass uns schon die Momente oder auch der Freiraum gewährt wird, abzuschalten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Niemand von uns ist unverzichtbar. Das muss man sich auch immer wieder in den Kopf rufen. Ich tue mich da allerdings gerade sehr schwer. Allen voran, weil wir gerade nicht fahren und es mir wichtig ist, das zentrale Mittelmeer trotzdem zu protokollieren und da ein Auge drauf zu haben und Story auszuarbeiten, damit es überhaupt noch ein Thema bleibt. Weil das kennst du quasi selbst, wenn die Leute einfach seit 2-3 Monaten nichts mehr davon hören, dann gehen die davon aus, dass dieses Problem einfach nicht mehr existiert. Mhm. Von daher tue ich mich da gerade sehr schwer abzuschalten. Ich habe einen unfassbar coolen Freundeskreis, der auf mich aufpasst, und Berlin tut mir auch sehr gut. Ich wohne in einer unfassbar schönen WG, und die Arbeit im Team macht auch wahnsinnig Spaß, aber coole Faktoren beziehungsweise ein Schlüssel dafür, dass ich dann abends meinen Kopf einfach ausmachen kann und nicht daran denke oder auch wirklich mich mal dazu zwingen muss, mal 2 Tage nicht auf mein Handy zu gucken, ist mir bisher noch nicht gelungen. Nee.
Wow, okay.
Ich glaube, das bringt aber auch so ein bisschen die Arbeit mit sich, weil das nichts ist, wo ich nach Hause gehen kann und sage, so, jetzt war ich hier 9 Stunden im Büro. Und morgen geht das dann quasi weiter, sondern ich muss mich auch ein bisschen daran richten, was eben aktuell passiert, in Form von Boten oder in Form von Politik oder ähnliches, was es ein bisschen schwierig macht, das alles gut zu planen. Also ich habe auch keine Wochenendstruktur, sondern ich versuche dann immer, wenn ich ein bisschen weniger zu tun habe, einfach mir 1-2 Tage freizunehmen, nehme die Sachen aber natürlich halt quasi so, wie sie kommen, was ein großer Punkt ist, wo ich an mir arbeiten muss, weil das kein Zustand ist, den man lange machen kann.
Ja, wie du es auch gerade eben schon mal kurz angesprochen hast, sowas kann man nicht für immer durchziehen, beziehungsweise nur für einen begrenzten Zeitraum, weil es einen echt schon ziemlich heftig belastet. Deswegen finde ich eigentlich die Arbeit auch umso respektabler, weil man weiß, wie viel Druck damit irgendwie entsteht und wie viel emotionale Probleme, die man da irgendwie so ein bisschen managen muss. Ich würde langsam so gerne so einen kleinen Gesprächsabschluss finden und vielleicht sagen, was gibt es noch, wo du sagen würdest, was du dir wünschst, was Leute wüssten oder hören oder wo du manchmal ein bisschen frustriert bist. Wir haben gerade eben schon mal kurz dieses Missverständnis angesprochen, dass Leute denken, eure Arbeit ist illegal. Gibt es noch was in der Richtung, wo du sagen würdest, das würde ich ganz gerne nochmal erklären oder klarstellen oder würde ich mir wünschen, so ein bisschen, was dir entgegengebracht werden sollte?
Ja, ich glaube, genau die Debatte, die wir auch vorhin angesprochen haben, wenn man das wirklich einmal mitgesehen hat, in welchen desaströsen Zuständen die Leute bei uns auf die Boote kommen, in welchen desaströsen Zuständen die Leute überhaupt Libyen verlassen, wenn man das einmal gesehen hat, wie so ein Schlauchboot platzt und Leute vor einem ertrinken, und dann aber noch von angesoffenen Leuten eben als illegal und als Menschenschlepper bezeichnet wird, nur weil sie keine Lust haben, Menschen ihrer Gesellschaft mit einer anderen Hautfarbe aufzunehmen, dann tut das schon sehr weh, weil das ist sehr kalt und das ist unfassbar brutal, sowas zu benennen. Auch so Schlagwörter wie Fallbeispiele beziehungsweise Negativbeispiele, dass so Abschreckungsgeschichten, wie auch deutsche Politiker gesagt haben, dass erstmal Boote platzen müssen und es muss erstmal die Leichen geben, damit die Leute überhaupt erst nicht auf das Mittelmeer kommen, sind absolut absurd. Und das muss man sich aktuell klar machen. Das ist für mich super wichtig, auch diesen Diskurs nach wie vor mit Leuten zu führen, die uns hassen und die uns eben auch mit Scheiße bewerfen. Aber sich da wirklich nochmal eben klar zu machen, dass es Menschen sind, die da ertrinken, Familienväter, Mütter, Kinder, die lediglich auf der Suche nach was Besseren sind, da so viel Hass diesen Leuten oder auch uns entgegenzuwerfen, nur aufgrund dessen, weil man mit seinem eigenen Dasein nicht so richtig klarkommt, finde ich schade, tut mir tatsächlich auch weh, macht mich aber jetzt in dem Fall, um mal wieder den Punkt zu schließen, auch ein bisschen stärker und gibt mir unfassbar viel Energie für das, was ich mache, was ich eben mache.
Ja. Okay, das kann ich absolut nachvollziehen und danke dir auf jeden Fall auch für deine Arbeit. Ich finde das sehr wichtig für die ganze Arbeit von Sea-Watch. Ich finde es mega beeindruckend und wichtig, dass es Leute wie dich gibt, wichtig, dass es Organisationen wie Sea-Watch gibt. Schade, dass es sie geben muss, muss man an der Stelle sagen, muss man wirklich sagen.
Voll.
Wirklich, wirklich schade. Und dann würde ich an der Stelle auch euch zu Hause darauf aufrufen, ihr könnt Felix auch auf Social Media finden. Es gibt einmal seinen Instagram-Account Felix Weiß Documentary, heißt der, glaube ich. Korrigiere mich, wenn ich richtig liege. Genau. Falls ihr gerade auf Twitch zuschaut, dann findet ihr diesen Link unter dem Stream. Falls ihr auf YouTube schaut, dann findet ihr auch alle möglichen Links. Ich habe auch nochmal die Facebook-Seite von Sea-Watch verlinkt und die Webseite von Sea-Watch, wo ihr mehr zu diesen Projekten erfahren könnt. Schaut euch gerne mal ein bisschen was dazu an. Und ja, ich kann auch nur absolut dazu aufrufen, falls ihr irgendwann mal nochmal vorhabt, ein wenig was zu spenden für gute Projekte. Sea-Watch kann ich wirklich euch enorm ans Herz legen. Okay, Felix, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Tausend Dank für die Einladung, Niklas.
Ja, gar kein Problem, gar kein Problem. Und euch da draußen werden wir jetzt auch nochmal in ein wunderschönes Wochenende oder eine Woche entlassen, wann auch immer ihr das gerade hört. Folgt diesem Podcast gerne auf Spotify, schreibt eine Bewertung auf iTunes, gebt mir einen Daumen hoch, ganz egal, wo ihr diese Produktion gerade schaut. Das würde mir sehr dabei helfen, hiermit weiterzumachen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche bei mir zu Hause. Bis dahin. Tschüss.